Rockantenne. Heimatklänge.
Rockantenne Heimatklänge. Der Podcast. Yeehaw! Interviews mit den rockenden Bands von daheim.
Ich freue mich sehr über meinen Gast, der heute bei mir ist. Das ist nämlich der Timmy, der Frontmann von den New Roses.
Danke für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du hier bist. Bei den New Roses läuft's gut, kann man sagen?
Auf jeden Fall. Also wir haben noch nie so viel zu tun gehabt und alles, was wir zu tun kriegen, macht eine Menge Spaß.
Das ist schön. Jetzt habt ihr ja die letzten, ja ich sag 2-3 Jahre vor allem auch ziemlich angezogen mit dem Erfolg, mit der Bekanntheit bei den Leuten. Woran liegt's? Arbeitet ihr einfach härter als die anderen? Seid ihr einfach besser?
Naja, also durch die ganze Spielerei lernt man natürlich eine Menge dazu. Wir waren ja wirklich, wir haben ja ganz, ganz klein angefangen, haben wirklich bei uns im Hometown erstmal die ganzen kleinen Kneipchen abgespielt und dann durften wir immer mal ein bisschen weiter raus, haben dann irgendwann die erste kleine Tour gespielt, damals zusammen mit Molly Hatchet, einmal durch Deutschland, und dann ging das immer halt wirklich ein Stückchen und ein Stückchen weiter. Also wir haben uns jede Stufe ehrlich und hart erkämpft und verdient, und deswegen freuen wir uns natürlich umso mehr, dass sich das jetzt irgendwie anfängt, richtig auszuzahlen für uns.
Wenn du jetzt schon darüber sprichst, dass ihr viel unterwegs seid, ihr seid ja wirklich auch viel unterwegs, unter anderem auch als Voracts von einigen wirklich großen Dingern. Mhm. Bei KISS wart ihr jetzt dabei, ja. Bei den Scorpions. Was nimmt man denn jetzt als Erfahrung mit, wenn man mit so großen Künstlern auf der Bühne steht oder vor solchen großen Künstlern auf der Bühne steht?
Also am beeindruckendsten fand ich jetzt zum Beispiel bei der KISS-Tour, wie entspannt die Jungs von KISS halt alle sind, wenn sie dann auf die Bühne gehen. Also die haben überhaupt keine Hummeln mehr im Arsch in dem Sinne und wollen sich irgendwie beweisen oder so, sondern die sind sowas von entspannt und relaxed, und trotzdem hat das eine riesen Energie und total eine Coolness irgendwie. Das fand ich spannend jetzt an dieser ganzen Sache, das zu sehen, vor so viele Leute rauszutreten und trotzdem völlig in sich zu ruhen und entspannt zu sein. Das war sehr inspirierend. Da kann man sich echt in eine Scheibe von abschneiden.
Was findest du jetzt persönlich geiler? Ist das ein eigener Gig vor vielleicht ein paar weniger Leuten oder der Vorband-Gig vor vielleicht ein paar mehr?
Wir haben ja den großen Luxus und die große Privileg, dass wir beides machen können. Mhm. Und deswegen wollte ich auch keins von beiden missen. Also es ist schön, dass man das eine erlebt und dann wieder zurück zu dem anderen geht, weil beides hat total irgendeine eigene Magie. Ja, in einem kleinen Club, wo wir waren mal in Hamburg oben im Logo, das ist so ein legendärer Laden, da ist die Decke irgendwie nur 2,10 Meter hoch oder so, und da lief der Schweiß von der Decke runter und die Leute haben Crowdsurfing gemacht, aber sie sind quasi irgendwann stecken geblieben zwischen dem Publikum und der Decke, ja, und das hatte so eine eigene Magie, das war echt krass. Aber vor 15.000 Leuten auf dem Königsplatz zu stehen und die Sonne scheint einem zwischen diesen beiden Türmen direkt ins Gesicht, da wollte ich jetzt auch nicht drauf verzichten.
Ja, wenn wir jetzt schon von KISS auch sprechen, ihr seid ja auch Ende des Jahres noch auf der KISS-Cruise dabei.
Ja, zum zweiten Mal.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass ihr da eingeladen wurdet?
Naja, wir sind halt permanent hier unterwegs und irgendwann, wir haben halt auf eine Menge Shows gespielt, Vorgruppenshows gespielt und waren mit ganz vielen Bands unterwegs, und irgendwann spricht sich der Name halt rum, und das hat sich irgendwie bis halt zu den Entscheidern vom KISS Cruise rumgesprochen, und dann hieß es, wollt ihr nicht mal. Und wir waren halt jetzt die erste deutsche Band, die da überhaupt jemals eingeladen wurde. Das war eine riesen Ehre für uns, aber die eigentliche größere Ehre ist ja quasi, wieder eingeladen zu werden, ja? Weil eine Chance zu kriegen ist eine coole Sache,
ja.
Aber die kann man ja natürlich dann auch verkacken. Und ein zweites Mal eingeladen zu werden, das erste Mal hat was mit Vertrauen zu tun, und das zweite Mal dann schon was mit Anerkennung, und das freut uns natürlich umso mehr.
Ja, cool. Wie schaut das dann aus? Ihr spielt dann 5 Tage hintereinander, jeweils einen Gig?
Ich glaube diesmal schon, ja.
Geil.
Ja, also letztes Mal waren es 3 und ich glaube diesmal spielen wir 5.
Ja. Stark.
Ja.
Wenn wir dann auch schon von international sprechen, ihr spielt jetzt nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen auch ganz Europa, eben mit KISS Cruise jetzt auch dann wieder in den USA. Wie groß ist denn die internationale Fangemeinde inzwischen im Vergleich zu nur Deutschen?
Also im Moment tut sich da eine ganze Menge. Das ist wirklich Wahnsinn. Das neue Album ist noch gar nicht draußen, und trotzdem wird von allen Seiten jetzt wirklich euphorisch Interesse daran bekundet. Und jeder Journalist oder Radiosender, der das jetzt gehört hat oder bekommen hat, ist wirklich total begeistert davon. Und deswegen tut sich da jetzt eine ganze Menge. Also ich habe, glaube ich, gestern und vorgestern, ich habe 15 oder 20 Interviews gehabt mit allen möglichen. Ich wusste irgendwann gar nicht mehr, aus welchem Land das ist. Das ging dann nur noch, hello. Timmy von The New Roses. Und ich weiß überhaupt nicht, ist das jetzt Spanien oder ist das Russland oder ist das, also irgendwann bist du nur noch irgendwie am Funktionieren und so. Und also es ist eine total geile Erfahrung, jetzt wirklich diesem Traum, den man ja hatte, als man als kleine Band einfach in seiner Garage angefangen hat und hat die Songs von den Bands ja auch nachgespielt, mit denen man heute jetzt schon die Bühne geteilt hat. Ja. Und jetzt eben wirklich in die Welt rauszukommen, das ist eine total geile Sache für uns.
Jetzt hast du es ja schon angeschnitten, sprechen wir über das neue Album.
Ja.
Nothing But Wild kommt raus am 2. August.
Das stimmt, auf Wacken.
Ist das derselbe?
Das ist da quasi der Kickoff. Wir spielen unsere Show auf Wacken und danach ist das Album draußen.
Voll geil.
Ja, gell? Könnte schlimmer sein, oder?
Könnte jetzt schlimmer sein als Album Kickoff auf Wacken, ja, das stimmt. Worauf können sich die Fans denn freuen?
Bezüglich des Albums?
Ja.
Also wir haben dieses Mal wirklich alles draufgesetzt, die Songs richtig knackig zu machen, alles wegzulassen, was nicht unbedingt notwendig ist. Also wir verzichten auf lange Instrumental-Parts oder Riffs oder einzelne Show-Off-Sachen. Also sagen wir, dass ich als Sänger sage, ich muss aber alles zeigen, was ich kann. Wir haben uns wirklich total darauf konzentriert, den Song absolut in den Vordergrund zu setzen. Und vor allen Dingen mich als Songwriter hat das halt extrem interessiert, mal so diesen Weg zu gehen, wie zum Beispiel Creedence Clearwater das früher gemacht hat oder Bryan Adams das gemacht hat. Jetzt nicht stilistisch, aber einfach von dieser Kompaktheit der Songs her und dieser Einfachheit und trotzdem halt interessante Songs zu machen. Und da musste ich leider schmerzlich erfahren, dass das gar nicht so einfach ist. Und die ersten Songs, die ich da halt geschrieben habe in die Richtung, die waren halt echt nicht so geil. Und da war auch echt erstmal schlechte Stimmung in der Band. So, was macht er denn da jetzt für die Scheiße? Und aber ich habe mich da wirklich nicht beirren lassen und wollte das unbedingt mal wissen. Und die ganze Band stand dahinter. Wir wollten alle dieses Projekt umsetzen. Also ganz knackige, geradeaus Songs. Und extrem halt einfach auf Griffigkeit und ja, so ein bisschen, dass sich das Publikum noch mehr mit einbezogen fühlt in die ganze Sache. Das war uns jetzt sehr wichtig und ja, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen diesmal.
Das heißt, das Album hat sich auch so in die Richtung verändert, würdest du sagen, dann von eurer vorherigen Musik? Ist es alles ein bisschen tighter geworden, alles ein bisschen noch mehr on the nose? Weil ich finde, also man hört sich das Album an, man macht es auf und es kommt einem so bam, ein Brett ins Gesicht und es kommt ein Brett nach dem anderen. Schön.
Also. Das war die Idee und wir versuchen natürlich auch immer uns was Neues zu zeigen. Also wenn du dir überlegst, wir hatten damals mit unserem ersten Album Without a Trace, hatten wir unseren ersten Erfolg, dass Without a Trace, der Song, für Sons of Anarchy die Serie ausgesucht worden ist, dann hätten wir natürlich sagen können, okay, das scheint zu funktionieren, lass uns noch mehr von dieser Sorte machen. Mhm. Aber das haben wir nicht gemacht. Wir haben gesagt, wir machen was anderes, haben auf dem nächsten Album eine Single gehabt, die hieß Thirsty und das war so eine richtige Party-Hardrock-Nummer und das war unser erster Song, der dann im Radio lief. Und da hätten wir natürlich sagen können, okay, das läuft im Radio, lass uns noch mehr davon machen. Mhm. Haben wir dann aber wieder nicht gemacht und haben dann auf dem nächsten Album mehr unsere Country-Seite aufgezeigt. Und das hat auch wunderbar funktioniert und kam super an im Radio. Also hätten wir jetzt wieder sagen können, lass uns so weitermachen. Aber wir haben wieder gesagt, wir zeigen wieder was anderes. Wir entwickeln uns wieder weiter und probieren wieder was eine neue Facette von Rock'n'Roll, von unserem Rock'n'Roll halt.
Finde ja dann, dass das neue Album ja eigentlich sehr viele Facetten zeigt, oder? Also man springt ja wirklich von den richtigen Feelgood, irgendwie Southern Rock-Hymnen, jetzt mal Down by the River, wo du einfach denkst, jetzt setze ich mich halt wirklich an den Fluss und mache ein Bier auf und mehr brauche ich gerade nicht.
Na, hoffentlich.
Und dann zu doch, also zum Beispiel Give and Take war dann heavy, also im Vergleich, sehr Hard Rock, sehr heavy. Ja. Also war dir das wichtig als Songwriter auch so ein bisschen Bandbreite dann auf dem Album jetzt zu zeigen?
Weil gemeinsam haben die Songs alle, dass sie eben kompakt sind, dass sie griffig sind und dass sie groß angelegt sind, also große Melodien und so. Und das ist die Gemeinsamkeit. Und wenn man eben einen roten Faden irgendwie findet, was alles zusammenhält, kann man rechts und links neben dem roten Faden halt schon auch sich ein bisschen freier bewegen. Aber eine gewisse Konstante braucht das Album schon. Wir haben auch, ich hatte einer meiner Favorite Songs, das war so eine Art Cowboy-Song, der eine Geschichte erzählt über den Civil War in Amerika und die Zeiten, wie sich alles geändert mit der Eisenbahn und so. Ich bin da richtig voll eingestiegen. Das Ding war irgendwie 6 Minuten lang und so. Und dann, das hat halt einfach vorne und hinten nicht mehr zum Rest gepasst, weil das eben so ein epischer Song war mit ganz viel Text und überhaupt nicht eben diese Kompaktheit und das alles hatte. Und ich fand diesen Song irgendwie super geil, aber das war einfach nicht zu machen, ja.
Hat es nicht drauf geschafft?
Nein, hat es nicht drauf geschafft. Aber vielleicht machen wir halt beim nächsten Album machen wir es dann alles wieder natürlich anders, ist ja klar. Und dann ist vielleicht jeder Song 6 Minuten lang, ich weiß es nicht, aber also der Song ist nicht verbuddelt, sondern der ist nur mal nebenhin gelegt.
Ist noch im Tresor.
Genau.
Wenn wir jetzt schon die ganze Zeit so von kompakter Musik sprechen etc., wenn du jetzt Musik schreibst, wie sehr schreibst du es dann mit dem Gedanken, okay, das muss jetzt möglichst für viele Leute gut klingen, und wie sehr schreibst du erstmal für dich, dass du sagst, ich will den Song so schreiben?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass sobald du wird das im Radio funktionieren oder wird das können die Leute das mitsingen, sobald man das probiert, wird's peinlich. So, dann wird's konstruiert und man merkt das irgendwie, man spürt das. Also versuche ich einfach erstmal es laufen zu lassen und einfach zu gucken, wie fühlt sich das an. Und das Einzige, was ich vielleicht im Hinterkopf habe, ist die Vorstellung davon, wie würde das klingen, wenn wir das jetzt mit der Band spielen, zusammen alle. Und das ist eigentlich so die einzige Einschränkung, die ich mir selbst so setze beim Schreiben. Ansonsten lasse ich es erstmal laufen und kann ja nichts passieren. Ist ja nicht,
ja. Ja, stimmt.
Kann ja nichts Schlimmes passieren. Und ich glaube, je mehr man sich da einschränkt, desto mehr Chancen vertut man da vielleicht.
Ja. Sprechen wir noch über ein paar Songs?
Ja.
Sprechen wir über die erste Single. Down by the River ist ja wieder so ein, also wie ich schon gesagt habe, Southern Rock, Country Rock, Feel Good Ding. Worum geht's denn in dem Song? Wie würdest du ihn beschreiben?
Es ist halt, es war früher oder später klar, dass man so einen Song kommt über diese Zeiten am Fluss, weil wir eben alle am Rhein, im Rheingau aufgewachsen sind. Und wir haben halt alle unsere Jugendtage, Teenage-Tage da verbracht, entlang des Rheins. Und ich fand die Idee spannend, dass, also Urban, Hardy und ich kommen alle aus dem Rheingau und wir haben halt quasi in unterschiedlichen Vororten entlang des Rheins gewohnt, kannten uns quasi also nicht, haben aber am selben Fluss, also ich bin quasi geografisch als Erster dran und dann fließt das gleiche Wasser beim Hardy vorbei und das gleiche Wasser fließt dann beim Urban vorbei und wir haben alle dasselbe so erlebt, also wir haben uns quasi unabhängig voneinander aufeinander zuentwickelt, um diese Band eben ins Leben zu rufen, und haben halt alle dieselben Erfahrungen gemacht, so natürlich irgendwie möglichst viel Mädchen rumknutschen und möglichst viele Sixpacks irgendwie leer machen und halt eben dieses kleine Radio, das ist mir extrem in Erinnerung geblieben. Ich hatte so ein kleines graues Grundig-Radio mit Kassettendeck und da habe ich immer halt nachts dann vorm Radio gehockt und habe mit Play und Record, diesem Affengriff quasi, versucht, irgendwelche Songs aufzunehmen. Und das ist mir extrem in Erinnerung geblieben, all diese Zeit. Und deswegen war es auch nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwann mal ein Song draus wird, ja.
Von Down by the River ist ja nicht nur eine Version auf dem neuen Album, sondern gleich zwei.
Ja.
Ihr habt das erste Mal Unplugged-Songs auch auf ein Album gepackt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja.
Warum jetzt gerade? Warum die Entscheidung?
Na, weil wir eben auf der letzten Tour immer so einen Akustik-Slot in den Shows hatten.
Mhm.
Und da habe ich halt immer mit Norm so Akustik-Variationen von Songs gespielt, die wir, also von New Roses-Songs eben gespielt. Und einer davon war immer fest im Programm, das war Fight You Leaving Me vom letzten Album von Wonder for the Road. Und deswegen haben wir gesagt, so als kleines Andenken an die letzte Tour für die Fans, die das immer gut fanden und sich darüber gefreut haben, packen wir das jetzt quasi akustisch noch mit drauf, damit die Leute so eine schöne Erinnerung haben da an die letzte Tour. Ich schreibe ja fast alles erstmal auf der akustischen Gitarre.
Ah ja.
Deswegen ist fast alles auch umsetzbar dann oder ist eigentlich quasi als erstes da, ja, vor der Rest.
Macht Sinn. Ja. Mal irgendwie ganze Unplugged-Konzerte, mal eine Tour oder so? Weil also die Musik bietet sich ja irgendwie schon an in die Richtung.
Ja, wir haben so ein paar Sachen haben wir schon mal in die Richtung gemacht, also so einzelne Shows oder sowas, wo wir dann live so Radio, Broadcasts oder sowas. Und das macht auch uns eine Menge Spaß, weil da kommen wir ja her. Wir haben ja angefangen in der Wiesbadener Area, vor allen Dingen in den ganzen kleinen Läden, wo die ganzen Ami-Soldaten waren, weil wir da eine riesen Base haben. Haben wir in den Kneipen gespielt, wo die Amis halt hauptsächlich hingegangen sind, damit wir unsere Musik spielen können. Das, natürlich hat ja keiner gebraucht, jetzt irgendwie auf irgendeinem Weinfest im Rheingau dann irgendeine Lynyrd Skynyrd-Nummer oder irgendeine Country-Nummer oder so. Ja, die wollen ja natürlich irgendwas anderes hören. So. Und deswegen waren wir hauptsächlich in den Kneipen unterwegs, wo die ganzen Ami-Soldaten waren.
Mhm.
Und da ist wenig Platz und auch lautstärkenmäßig gab es da schnell ein Speedlimit. Und deswegen haben wir eine ganze Menge Akustik gespielt. Ja, mhm. Also das ist eigentlich, so ging das los mit uns. Und deswegen ist uns das jetzt nicht irgendwie unbekannt oder wir müssen uns da auch nicht groß reinschaffen oder reindenken. Das wäre quasi einfach nur mal wieder ein Schritt an den Anfang zurück. Ja, ja. Und wenn sich die Gelegenheit irgendwann bietet, sind wir natürlich offen dafür. Wir haben auch auf das Album jetzt erstmalig einen kompletten Band-Song akustisch drauf gemacht mit Meet Me Halfway. Und da sind wir auch echt happy mit. Das ist also einer der Songs, der Band am meisten Spaß macht zu hören.
Dann, was ich immer noch ganz gerne frage bei neuen Scheiben: Welcher Song der neuen Scheibe gefällt dir denn persönlich am besten? Wo sagst du, da steckt irgendwie mein Herz besonders drin an dem Stück?
Ja, das ist ultra schwer, weil ich natürlich zu jedem, also wenn du Songs schreibst, ist natürlich jeder Song ist irgendwie so ein Baby von dir. Und es gibt dann noch immer verschiedene Ebenen, also wo du sagst, ist der Text gut gelungen oder da glaube ich, das wird den Fans gut gefallen oder da gefällt mir irgendwie geil, wie der Urban Schlagzeug spielt oder das Solo vom Norm oder sowas. Also deswegen ist das sehr schwer, aber ich glaube, gut gelungen ist Down by the River, weil das irgendwie einfach sich für alle gleich irgendwie richtig angefühlt hat. Das ist so immer ein schöner Moment, wenn du sagst, hier, neuer Song, alle sagen, ja, okay, alles klar. So, das ist geil. Ich finde es schön, dass The Bullet auf dem Album drauf ist, weil das ganz extrem, so extrem wie noch nie, unsere Liebe zur Country-Musik eben zeigt und dass wir diesen Schritt gegangen sind und haben gesagt, jetzt machen wir es wirklich mal, den Country-Hahn reißen wir wirklich mal auf und schauen mal, was passiert. Das finde ich irgendwie cool. Glory Road ist ein Song, der mir am Herzen liegt, weil er diese Road-Affinität, also diesen Road-Spirit, genauso wie One More for the Road früher, eben verkörpert. Also ja, ich bin aber wirklich echt auch happy mit dem Album, mit dem ganzen Album, weil es einfach ein Schritt ist für mich als Songwriter, wo ich echt merke, es ist alles kompakt, es ist alles griffig. Wir haben wirklich ordentlich dran gearbeitet, ja.
Lustig, dass du sagst, bei The Bullet habt ihr richtig am Country-Ding gezogen. Ja. Meine Notiz dazu war, könnte easy mit einer Geige als Country im Country-Radio laufen.
Die Geige mussten wir uns auch verkneifen, damit wir es dann nicht übertreiben, ja. Aber in dem Zusammenhang muss ich vielleicht auch erwähnen, wir haben erstmalig jetzt auch Hilfe von außen dazu geholt und haben halt einen Co-Producer mit ins Boot genommen. Uwe Sabirowski, der auch schon mit Beatsteaks und Thump zusammengearbeitet hat, und der hatte noch mal mehr Abstand zu den Songs und konnte dann hier und da echt immer noch mal mehr sagen, nee, das brauchen wir nicht, das brauchen wir wirklich nicht, weil irgendwann als Songwriter, du bist ja echt dann emotional mit den Songs schon verbändelt und findest dann eine Textzeile besonders schön oder so und sagst, nein, das muss unbedingt drin bleiben, sonst springe ich von der Brücke. Und dann sagt er, ja, dann spring halt, aber der Song wird jetzt geschnitten, so. Und dann hat er, und vor allen Dingen, also einer der größten Fortschritte, die ich finde, die wir gemacht haben, oder die vor allen Dingen, die ich gemacht habe, ist, er hat mich ermutigt, Songs tiefer zu singen. Also wir haben sonst mit New Roses immer, hatte ich gedacht, eins unserer Markenzeichen ist es halt extrem, immer am Limit und immer hoch und immer mit voller Kraft voraus. Und er hat halt gesagt, das Kunststück ist nicht das hohe Singen mehr bei euch, sondern die Songs sind jetzt das Kunststück und entspann dich und geh's mal ruhiger an. Und er hat immer wieder mich dazu ermutigt, tiefer zu singen und die Songs halt einfach nochmal ein bisschen tiefer zu spielen. Und da bin ich echt happy mit, weil das ist, glaube ich, jetzt im Nachhinein echt ein riesen Schritt nach vorne in die Entwicklung der Musik. Und bin froh, dass er da so die Pionierarbeit geleistet hat, weil ich hätte es mich nicht getraut.
Gibt's dann oder gab's schon mal den Gedanken, vielleicht irgendwie den Weg zu versuchen in die USA mit dieser Musik, weil sie ja doch sehr amerikanisch klingt? Oder ist es was, wo man sage, da mal anzufangen?
Ja, wir sind ja gerade dabei. Also wie gesagt, wir sind jetzt zum zweiten Mal eingeladen auf dem Kiss Cruise und das schlägt Wellen. Ich habe, glaube ich, wir haben auf einmal durch das Album, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das neue Album macht so eine Welle, dass wir Anfragen von Radiosendern gekriegt haben, ohne Ende. Ich habe einen Tag lang zu Hause nur noch irgendwie diese Station-IDs eingesprochen, ja, und da echt geile Stories. Also wie ich dann auf einmal sage, so, hey, here's Timmy Ruff from the New Roses and every time I'm in Cleveland, I listen to bla bla bla. Und ja, also es geht jetzt nur noch nach vorne irgendwie. Also da muss ich auch zu sagen, ich glaube, es macht keinen Sinn, diese großen Strategien anzulegen und sagen, ja, jetzt machen wir erstmal Amerika und dann machen wir Japan und dann machen wir, so, das machen wir alles nicht. Wir spielen Rock'n'Roll Music und da, wo sie uns hinführt, da gehen wir hin und spielen und wir hätten noch nie gedacht, dass wir mal in Afghanistan irgendwie live auftreten, das haben wir dann auch gemacht, ja, und jetzt dieses Jahr spielen wir das erste Mal in Russland, da wussten wir letztes Jahr auch noch nichts von und jetzt geht's dieses Jahr wieder nach Amerika, also wir können es nicht beschweren, dass wir zu Hause verschimmeln, und aber es, nichts davon war jetzt wirklich strategisch geplant, sondern wir geben einfach bei jeder Show alles und gucken immer, wo sie uns hinführt, ja, also von einer zur nächsten.
Ihr seid jetzt wirklich viel, viel unterwegs. Ja. Auch selbst für eine Touring-Band oder eine Band, die tourt.
Ja.
Hast du jemals die Nase einfach voll und würde sagen, jetzt würde ich auch einfach mal gerne eine Woche daheim irgendwie auf dem Sofa?
Ja, manchmal denke ich das schon, aber wenn ich dann auf dem Sofa sitze, denke ich, ach nee, es ist eigentlich doch gar nicht so geil. So, natürlich will man auch mal ausspannen und ich bin auch jemand, der halt auch gerne mal dann wirklich auch komplett Ruhe hat und einfach rausgeht irgendwie in die Natur und so. Ja, das brauche ich dann auch. Aber man muss sich das eben so vorstellen. Wir haben als kleine Rheingauer Band, meine allererste Band, dessen unser Drummer, sein Vater war Winzer, und wir haben in seinem Weinlager dann unseren Proberaum gehabt. Das heißt, du hast einfach in jeder Probe auf tausende Flaschen geschaut, Weinflaschen geschaut, mit diesem Label vorne drauf, Rheingauer Riesling. Ja, und du hast da gestanden und hast gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt mein ganzes Leben lang auf diese Rheingauer Riesling-Flaschen starre, ja, und dieses, also völlig local, alles local, 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 aber deine Musik, die du auf dem Kopfhörer hast, die war halt aus Memphis und die war irgendwie aus London oder sonst irgendwas, und du hast halt einfach immer nur davon geträumt, irgendwann, so wie Kiss, so wie die, irgendwie auf die großen Bühnen zu kommen, und deswegen beschweren wir uns jetzt nicht, dass es passiert, auf jeden Fall.
Ja, ja. Tut ihr vielleicht auch deswegen, weil, also man sagt ja immer, Streaming macht den Verkauf von Musik kaputt. Tut ihr auch deswegen so viel, weil ihr es euch damit leisten könnt, nur die Band zu machen, sage ich so? Weil durch Streaming und durch Albumverkäufe nicht mehr alles so leicht ist für Musiker, wie es mal war, dann doch von der Musik zu leben?
Naja, ich kenn's ja nicht mehr anders. Also seitdem die Band wirklich läuft, funktioniert das Leben ebenso. Deswegen habe ich mich da nicht so groß mit auseinandergesetzt.
Okay.
Ich mache das sowieso nicht. Also diese ganzen Gedanken darüber, irgendwie, wie kriegen wir das hin oder so, die müssen sich gemacht werden. Aber wir haben ja zum Glück ein gutes Team und Leute, die sich hauptamtlich mit dieser Frage auseinandersetzen, sodass wir als Rock'n'Roll-Band einfach sagen können, wir kümmern uns um unsere Songs, wir kümmern uns um die Musik. Und ich glaube, alles andere behindert einfach diesen Prozess. Und ich würde das sowieso so sagen, dass das dieses Streaming ein ganz anderes Problem oder diese digitale Welt ein ganz anderes Problem erschafft, nämlich gar nicht so ein finanzielles, sondern einen riesengroßen Geduldsmangel auslöst, sowohl bei den Fans als auch bei den Bands. Und zwar, alles läuft so schnell, dass du dir gar nicht die Zeit nimmst, dich mit deiner eigenen Musik richtig und wirklich auseinanderzusetzen. Und wenn du eine Rock'n'Roll-Band bist, wie wir jetzt in die amerikanische Musik macht, dann musst du halt auch wirklich wissen, so sehe ich es zumindest, was machst du denn da eigentlich und wo kommt das her? Und ich werde oft gefragt, so, wie erklärt ihr euch euren Erfolg als deutsche Band, die amerikanische Musik macht? Und meine Antwort ist da wirklich ganz einfach und recht selbstbewusster darauf, weil ich dann sage, wir haben uns wirklich schon immer seit Kindertagen mit dieser Musik beschäftigt. Also es ist, macht keinen Unterschied, ob ich jetzt in Amerika aufgewachsen wäre oder hier, weil ich nur diese Musik kannte, wollte und nichts anderes hatte. Und ich höre schon seit Robert Johnson geht das bei mir los. Also wirklich die ersten Gehversuche von diesen Rock'n'Roll-Strukturen, seitdem, das kennen wir alles. Und wir haben das jahrelang gespielt, das Zeug. Und ich glaube, das fehlt heute so ein bisschen. Man hat einen Laptop und man hat kann ein Beat programmieren oder so und dann wird irgendwie drauf gespielt und alle Bands haben Laptops. Also ich übertreibe es jetzt mal so ein bisschen, ja, aber es wird alles irgendwie, es ist sehr involviert, diese ganze technologische Komponente. Mhm. Und wir haben das halt einfach gar nicht. Wir spielen Rock'n'Roll und fertig, und wir kümmern uns halt nicht um diesen ganzen, also um diese ganzen Fragen. Wir sind jetzt auch keine Facebook-Helden oder haben jeden Tag eine Instagram-Story auf Lager oder irgendwas. Wir benutzen das als Tool, damit man uns darüber erreichen kann oder mitkriegt, was so los ist. Aber wir sind keine Band, die darüber funktioniert. Ja, das ist, und ich bin froh, ehrlich gesagt, dass es so ist. Also, und bei unseren Shows sind wesentlich mehr Leute, als man denken würde, wenn man jetzt auf unsere Facebook-Seite geht. Das ist einfach so, und ich genieße das, ja. Also, und ich, weil ich davon ausgehe, dass dann unsere Fans eben auch nicht so da jetzt völlig drauf wahnsinnig sind, so, ja, auf diese ganze Instagram-Facebook-Welt und so weiter. Und das ist wie so eine kleine Family, wo wir sagen, ey, wir können auch ohne, ja, ich finde das irgendwie geil. Es macht das Spaß.
Ein deutlich entspannteres Leben ohne.
Ja, also ich persönlich kenne mich da auch überhaupt nicht aus, und ich habe da zwar so ein Profil irgendwie, damit ich mal auch mir was angucken kann oder sowas, aber ja, alles andere, ich lese lieber irgendwie ein Buch oder sowas, ja, muss ich ehrlich sagen. Oder ich treffe mich mit Leuten, das soll es ja auch noch geben.
Wie geht's weiter bei euch jetzt? Am 2. August das Album?
Ja, und dann werden wir die größte Band der Welt, und dann geben wir unser ganzes Geld aus und kaufen uns eine Insel, die versenken wir dann. Und dann fangen wir wieder von vorne an, weil sonst wäre es ja langweilig. Nee, wir machen jetzt unser Album bei Wacken. Das ist natürlich auch das erste Mal bei Wacken, und dann gleich hier mit Album-Release und wie ich gerade gehört habe, auch einer großen Pressekonferenz und so weiter. Also es wird jetzt unheimlich wichtig und ganz, ganz besonders. Und dann geht's los, dann gehen wir auf Tour, dann gehen wir nach Russland, dann spielen wir Festivals, dann spielen wir mit den Scorpions, dann spielen wir unsere eigene Tour, die Nothing But Wild Tour. Wir kommen ja dann auch nach München ins Backstage. Wann kommen wir eigentlich nach München? Weißt du es? Weiß ich?
Ja, ich hab's mir zumindest.
Gleich, Achtung, gleich kommt es von der Seite, einfach reingeflogen.
26.10.
26.10. Es ist gar nicht mehr so lange. Also ja, da fackeln wir auch die Hütte ab, weil Backstage ist für uns immer ein Hochgenuss. Das ist ein legendärer Laden, haben wir schon oft gespielt, und ich habe schon viele Bands da gesehen. Also das wird ein lustiger Abend. Und dann geht's, ach, was weiß ich alles, England, Spanien, es ist, ja, es geht jetzt immer so weiter und immer so weiter, und genauso soll es ja sein. Deswegen heißt es ja auch Rock'n'Roll und nicht irgendwie Rocken, was weiß ich, stehende Ecke rum oder so.
Es bleibt also spannend.
Ja, immer.
Rockantenne, Heimatklänge.
Und das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge der Rockantenne Heimatklänge. Wenn's euch gefallen hat, wir würden uns sehr über eure Meinung und eine Bewertung freuen. Wenn ihr immer extra nah dran sein wollt an den Bands aus der Nachbarschaft, abonniert einfach unseren Rockantenne Heimatklänge Podcast. Das komplette Rockantenne Podcast Universum findet ihr übrigens auch ganz einfach auf rockantenne.de/podcast. Wir sagen an dieser Stelle Danke und bis zum nächsten Mal. Keep on rockin'.